ARD.
Naja, und dann haben wir gedacht, in Paris, da geht's aber richtig ab. Und das war aber nicht so einfach, weil zum einen wollten die französischen Jungs immer sofort, die dachten, einmal küssen, das weiß ich alles aus meinen Tagebüchern, Gott sei Dank habe ich die ja alle aufbewahrt, vieles vergisst man ja. Aber da habe ich mich immer drüber empört in meinen Tagebüchern, dass die nach einmal küssen immer direkt mit uns ins Bett wollten. Und da haben wir gesagt, das kennen wir nicht aus Wuppertal, das gibt's nicht.
Viel Hamburg. Der Talk-Podcast von NDR 90,3.
Herzlich willkommen zum Podcast mit dem Hamburg-Gefühl in der ARD-Audiothek. Heute aus der Komödie Winter oder Fährhaus. Super Stimmung im Theater. In diesem Podcast erzählen interessante Menschen, wie sie in dieser Stadt leben und was sie in dieser Stadt alles schon erlebt haben. Und heute mit einer Frau, die im Norden Millionen kennen. Sie ist eine der bekanntesten Fernsehmenschen im Norden und sie stellt einfach immer die richtigen Fragen, weil sie diese natürliche Neugier hat und ein aufrichtiges Interesse am Gegenüber. Und das spürt man auch. Also, sie ist Talkshow-Königin. Ihr gehört im Timesharing ein Drittel des roten Sofas. Sie ist Theaterbotschafterin und sie ist ein Camping-Ultra. Herzlich willkommen, Bettina Tietjen. Hier ist was los. Schon mal, hier hast du ein
Was
Mikro.
Für ein toller Empfang, ich bin begeistert. Ich sehe sie gar nicht alle, aber man hört es.
Man hört
es
ja auch. Alle. Ja, soll mir ich Platz, setzen? Wunderbar, dass du da bist.
Ein graues Sofa.
Ein graues Sofa, kein rotes Sofa.
Und diesmal. Da sitzt Marion Kracht heute Abend drauf.
Ne? Da sitzt Marion Kracht und spielt und ist eine mörderische Freundin. So Theater, wie vertraut ist dir die Bühne, das Theater, diese Theaterthermik, der Duft?
Ich mag das sehr, ich liebe das. Ganz früher hatte ich ja mal die Illusion, Schauspielerin zu werden in der Schule. Also ich war in der Theater-AG und da habe ich gedacht, das wäre ein toller Beruf, da hätte ich Lust zu, das finde ich aufregend. Aber ich habe leider sehr schnell feststellen müssen, dass ich das Talent nicht habe zum Schauspielern. Also ich kann mich ja ganz gut selbst einschätzen, das konnte ich schon früher, schon in der Kindheit. Und da habe ich gedacht, okay, dann werde ich Regisseurin. Und dann, da wurde mir aber auch von abgeraten, als wahnsinnig schwieriger Beruf, wo man keinen Job bekommt. Und Frauen sowieso nicht akzeptiert sind. Und dann habe ich gedacht, gut, dann lasse ich das eben mit dem Theater. Aber heute habe ich ja zum einen das Glück, sehr, sehr viele Menschen aus dem Theaterbusiness befragen zu dürfen in meinen Sendungen. Also bin ich ja immer so ein bisschen, schnupper ich ja mit, ne, wenn mir Schauspieler spannende Geschichten erzählen. Und zum anderen mache ich ja Lesungen, viel Lesungen mit meinen Büchern. Und da bin ich halt auch häufiger in Theatern. Und dann kriege ich das selber so ein bisschen mit, als wäre ich auch eine Schauspielerin. Bin ich hinter der Bühne, so wie heute, sitze da in der Maske, sehe, aha, das ist die Garderobe von Marion Kracht, dann im Schrank hängen die Sachen, wo Marion Kracht...
Hast du geschnuppert da gerade bei Marion Kracht? Ein bisschen gestört.
Nein, aha. Das ist schon lustig, man kommt dich dann, also auch wenn ich nur eine Lesung mache oder hier so zu Gast bin, komme ich mir so ein bisschen vor, als würde ich auch dazugehören. Also ich schnupper die Theaterluft hinter den Kulissen und bin auf der Bühne und das Publikum ist da. Also insofern finde ich das eine sehr schöne Kompromisslösung.
Du bist ein bisschen Marion Kracht. Und das heißt, du hast auch mitgespielt. Du warst aber auch schon mal Schauspielerin oder Darstellerin im Großstadtrevier und bei Adelheid und ihre Mörder.
Ja, das habe ich eben, also die Maskenbildnerin Karin, die sagte, als sie das letzte Mal hier im Winterhuder Fährhaus war, da hat sie Marion Kracht geschminkt, da hat sie Adelheid, also hier Evelyn Hamann geschminkt. Das muss ja dann schon sehr lange her sein. Und da ist mir eingefallen, dass ich eben auch mal mitgespielt habe bei Adelheid und ihre Mörder. Da habe ich mich selbst gespielt. Also ich hab eine Fernsehmoderatorin gespielt, die eine Kuppelsendung hat. Und Evelyn Hamann wurde praktisch von mir verkuppelt. Und da weiß ich noch ganz genau, da kam ich morgens um 7 in die Maske und im Nebenraum unter so einer Haube, so einer Friseurhaube, saß Evelyn Hamann mit geschlossenen Augen und es wurde gesagt, psst, psst, nicht ansprechen, auf gar keinen Fall ansprechen, nicht so früh. Ne? Und dann ab 9 durfte ich sie erst ansprechen, als sie als sie fertig war. Aber sie war wahnsinnig nett. Ganz nett und lustig.
Wie ist es denn, wenn du dich selbst spielst? Also konntest du dich selbst spielen oder warst du ganz du selbst? Oder warst du da die Schauspielerin?
Ich kann ja nicht Schauspielern. Ja. Ich kann nur ich selber sein. Ich habe es beim Großstadtrevier zweimal versucht. Einmal habe ich eine Buchhändlerin gespielt und einmal habe ich eine Bäckerei-Fachverkäuferin gespielt. Da sollte Jan Fedder sich in mich so ein bisschen verlieben. Und sie hatten das angelegt. Die hatten mir vorher gesagt, vielleicht wird das sogar sich über mehrere Folgen hinziehen, diese Geschichte mit dir und Jan Fedder. Und ich glaube, ich war so schlecht, dass ich nach der Folge wurde nie wieder gefragt. Es blieb bei dieser einen Folge. Und ich habe auch mal bei Harpe Kerkeling mitgespielt in diesem Film Ich kandidiere. Mhm. Da kennst du den, das ist ewig her. Da hat Harpe mich gefragt, ob ich da mitspielen. Da sollte ich auch mich selbst spielen. Und werde ich nie vergessen, der Pastor von meinem Sohn, der meinen Sohn konfirmiert hat, der hat zu ihm gesagt, richte deiner Mutter mal aus, Schauspielern, das soll sie mal lieber lassen, das kann sie nicht, die ist fürs rote Sofa geboren.
Oh. Aber mit einem großen Herzen eben fürs Theater. Man geht durch die Stadt und du lächelst von ganz vielen Litwassäulen und Plakatwänden. Du bist die Markenbotschafterin für Inkultur.
Ja, die haben mich gefragt, vor einem Jahr oder so, ob ich mir vorstellen könnte, sie ein bisschen zu unterstützen. Und ich hatte davon ehrlich gesagt noch nie was gehört vorher. Da habe ich natürlich mir das erklären lassen, habe das nachgelesen und fand die Idee ganz toll. Also dieses Theater für alle, ne, und niedrigschwellig und dass Menschen eben auch die vielleicht nicht so viel Geld fürs Theater oder für Kultur bezahlen wollen, dass die Möglichkeit haben, also von einer Vorstellung bis hin zu 7 Vorstellungen oder mehr, das zu abonnieren für so viel Geld. Also fand ich eine tolle Sache und habe gedacht, das unterstütze ich mal. Allerdings, der hat gesagt, ja, sie werden dann plakatiert und so, aber dass ich in der ganzen Stadt riesengroß, also da habe ich nicht mit gerechnet. Ich wurde ständig angesprochen. Meine Kinder schickten mir Fotos von irgendwelchen S-Bahn-Stationen, wo ich hänge, ja. Und irgendwie eine Freundin meinte zu mir, du, also dir und Günther Jauch, euch entgeht man nicht vor Weihnachten. Weil der hing auch überall. Also ich glaube nur, im Gegensatz zu mir hat Günther Jauch sehr viel Geld für diese Werbung bekommen. Und ich hab nichts bekommen. Doch, ein Abo habe ich bekommen. Theaterabo, ja.
Und wie ist denn das? Hast du so ein Theaterstück in Hamburg, an dem dein Herz hängt, wo du gesagt hast, ach, das war ein besonders schönes, leuchtendes Theatererlebnis?
Ich muss ja leider zu meiner Schande gestehen, dass ich selber sehr selten ins Theater gehe. Ich habe so wenig Zeit dazu. Aber ich habe ja jetzt dieses Abo. Ich darf 7-mal mit 2 Personen darf ich jetzt in Hamburg mir was aussuchen. Und ich gehe auf jeden Fall in dieses ins Schauspielhaus, haben wir vorgenommen, Herr Puntila und sein Knecht Marti, ja, mit hier dem tollen Meyerhoff.
Meyerhoff, ne? Genau.
Ansonsten, die Theater sind alle toll. Also hier das Winterhuder Fährhaus hat super Angebote. St. Pauli Theater, ich erinnere mich herausragend an Arsen und Spitzenhäubchen. Ja. Das war einfach fantastisch mit Angela Winkler, Eva Mattes und der Uwe Brumm, der ja leider verstorben ist. Mhm. Das war toll. Und ich gehe gerne in die Elfi, ich gehe gerne ins Ballett und so. Also ich gehe schon, nutze schon das Hamburger Kulturangebot, aber Theater viel zu wenig. Obwohl ich früher ja Theaterkritiken geschrieben habe.
Du hast angefangen sozusagen journalistisch.
Genau. Ich habe in Münster damals Theaterkritiken geschrieben und bin für so ein Stadtmagazin erst und später für die Münstersche Zeitung und ich kam mir ganz, ganz toll vor. Ich war irgendwie Mitte 20, ich durfte in alle Premieren gehen, ich durfte mit dem Intendanten, mit den Regisseuren, mit den Schauspielern Interviews machen und ich kam mir vor, wenn ich dann, wirklich ohne viel Ahnung zu haben, wenn ich dann für dieses Stadtmagazin meine Theaterkritiken geschrieben habe, dann kam ich mir vor wie Helmut Karasek. Also mindestens die Armen, die tun mir nachher ein bisschen leid, weil ich hatte wenig Ahnung, habe aber immer eine Meinung gehabt zu den Stücken.
Genau.
Die habe ich auch kundgetan.
Genau. Deine Bühne ist jetzt vor allen Dingen schon seit vielen Jahren das Rote Sofa eben.
Ja.
Seit 1993 moderierst du schon das. Jetzt sitzen wir auf einem eigentlich ganz bequemen Sofa.
Ja, das ist weich, man muss immer ein bisschen aufpassen. Das Rote Sofa ist ja hart. Das hat eine sehr, du hast ja schon öfter drauf gesessen. Es hat eine sehr harte Lehne, was ich ganz gut finde, weil man sitzt gerade. Deswegen habe ich jetzt schon hier das Kissen im Rücken, weil sonst liegt man so und das ist sehr unvorteilhaft. Also figürlich ist das sehr unvorteilhaft.
Aus den vielen Sendungen und den vielen schönen Gesprächen, gibt es so einen Moment, den du besonders wertschätzt aus diesen vielen Jahren Rotes Sofa?
Boah, das sind ja tausende Gäste, ja, ne? Also die Talkshow kommt ja noch dazu. Ich wertschätze jeden Moment, der intensiv ist im Gespräch. Also ganz egal, wer da sitzt. Wir haben ja mittlerweile fast weniger Prominente zu Gast als Menschen, die wir nennen wir Kompetenzgäste, die irgendwas, eine wichtige Funktion haben und über Bereiche Bescheid wissen, von denen die meisten Menschen nichts wissen. Also gerade in meiner letzten Woche hatte ich einen Quantenphysiker zu Gast. Ich hatte einen Maschinenbauingenieur, der an der Entwicklung von E-Autos maßgeblich beteiligt ist, der so eine Vision hat von einer autofreien Stadt der Zukunft. Wirklich Schriftsteller, hochkarätige Wissenschaftler, Historiker. Wir haben wirklich so eine Bandbreite. Und ich finde immer, wenn ein Gespräch intensiv wird, es kann auch eine Schauspielerin sein, egal, dann wenn ich merke, das ist ein Mensch, der hat was zu sagen, zwischen uns entsteht was, das ist toll, das liebe ich. Also, und das würde ich gar nicht an einzelnen Personen festmachen.
Wie ist denn das jetzt eigentlich, mal die andere Rolle einzunehmen, hier auf diesem Sofa?
Okay, gut, ich antworte gerne. Ich bin ja häufiger mal zu Gast in Sendungen und das finde ich auch immer schön, weil ich dann mal sehe, wie das ist, befragt zu werden, und ich nehme auch immer ein bisschen was mit für mich, weil ich denke, das war jetzt aber eine gute Frage, oder nee, das frage ich nicht nochmal. Also das ist ja so, also das, man lernt was dabei, das ist ja immer ein Miteinander. Also da geht es um die andere Person, da geht es nicht um mich. Ich stelle die richtigen Fragen, die Person soll antworten und es soll gut dastehen, soll spannend sein. Also das sehe ich als meinen Job. Da spielt jetzt, was ich für eine Meinung habe, was ich zu sagen habe, spielt da für mich nicht so eine Rolle. Und wenn ich aber zu Gast bin, dann kann ich einfach plappern. Dann kann ich mal was über mich erzählen. Also ich mache beides gerne.
Du hast schon, wir haben dich alle schon gesehen bei den Inkulturplakaten, aber man benötigt die gar nicht, denn sozusagen du bist ja präsent in der Talkshow, im Fernsehen seit vielen Jahren. Kannst du eigentlich noch, sagen wir, unbehelligt einkaufen gehen oder gucken Leute schon mal, ach Frau Tietjen, was gibt's zum Abendessen?
Die gucken viel, also unbehelligt würde ich es nicht nennen, also ich werde schon sehr, sehr oft, also ich werde angesprochen und das wollen Leute mal ein Foto machen, das finde ich auch ganz normal, finde ich jetzt gar nichts Schlimmes, aber das Schöne ist, ich wohne ja in Hamburg-Harburg, ne? Und ich wohne auch sehr gerne und schon seit 30 Jahren und so, aber in meiner Nachbarschaft, wenn ich da in den Supermarkt gehe, da erkennt mich kein Mensch.
Wirklich?
Nee. Weil das ist eine andere Zielgruppe, die gucken nicht NDR, möchte ich mal sagen, und das ist manchmal auch ganz angenehm, da kann ich dann vor mich hin wuseln und interessiert keinen Menschen, also das ist ganz, sobald ich aber über die Elbe rüber, Jungfernstieg, Alsterhaus, Pegung-Kloppenburg, Mönckebergstraße, da erkennt mich wirklich jeder Zweite.
Also, und sprechen dich die Leute an oder nicken nur wissend, so wie das Hamburger in der Regel machen?
Unterschiedlich. Also manche lächeln nur so freundlich und manche sprechen mich an und manche sagen, na, haben Sie heute frei oder keine Ahnung, oder heute Abend wieder rotes Sofa. Das finde ich immer bemerkenswert, wenn Leute mich abends um 5:30 um 5:30 auf dem Jungfernstieg fragen die mich, na, heute rotes Sofa. Also, die denken sich wohl, ich bereite mich gar nicht vor. Also, ich bin natürlich um 12 Uhr im Sender.
Ich würde es als Kompliment werten, dass du das wirkst, so als ob du das so aus der Lameng machst.
Ja, gut, aber das ist ja immer, wenn man, irgendjemand hat mal gesagt, wenn man kann nur etwas aus dem Ärmel schütteln, wenn man vorher was reingetan hat. Also, ein bisschen was wissen über die Leute sollte man schon, wenn man so eine Sendung moderiert.
Du hast schon gesagt, du wohnst 30 Jahre in Harburg, das heißt, du bist schon einige Zeit in Hamburg. Wir machen mit dir mal, obwohl wir eine Aufwärmrunde nicht nötig haben, eine 040 Aufwärmrunde.
Ja.
Entscheide dich mal zwischen Alster oder Elbe.
Elbe.
Warum?
Das weiter, offener, ich mag das, die Schiffe vorbeifahren zu sehen und da am Elbstrand spazieren zu gehen. Also ob das nun die Elbe ist in Hamburg, wo Strandperle, wo alle sind, oder bei uns da ein bisschen, wo ein bisschen weniger los ist. Ich finde es herrlich. Also das ist für mich so, habe ich glaube ich von meinem Vater auch so noch mitbekommen. Der war bei der Marine, mein Vater war versessen, also der war besessen von Schiffen. Und immer wenn man irgendwo war, wo ein Fluss war, wo Schiffe, dann stand der da und guckte und wollte in Hamburg auch immer die großen Schiffe sehen. Also ich liebe das. Ist so ein bisschen Freiheit, Fernweh, und wenn ich dann über die A7 fahre und gucke dann so aufs Containerterminal, am schönsten links und rechts liegen ein paar Containerschiffe und in der Mitte geht die Sonne unter. Ein Traum, wirklich. Liebe ich.
Wunderbare Industrieromantik. Hast ein Herz für.
Ja.
Fischbrötchen oder Franzbrötchen?
Auf jeden Fall Fischbrötchen.
Ja.
Ich bin immer fürs Herzhafte. Also wenn ich die Wahl habe zwischen Vorspeise und Nachspeise, entscheide ich mich immer für die Vorspeise. Und Fischbrötchen liebe ich ganz besonders.
Hagenbeck oder Miniaturwunderland?
Miniaturwunderland. Weil, also Zoos, ich bin gar nicht so ein Freund von Zoos. Also mit den Kindern natürlich sind wir auch in den Zoo gegangen, aber so Hagenbeck ist ja ein schöner Tierpark. Aber Tiere, die in Gefangenschaft sind, finde ich immer so ein bisschen, finde ich ein bisschen traurig. Stimmt mich traurig. Und Miniaturwunderland finde ich besonders schön, weil ich die Braunbrüder natürlich schon ewig kenne und auch oft in der Sendung hatte. Und finde es einfach Wahnsinn, was die da im Laufe der Jahrzehnte, wie die immer größer geworden sind und immer detailversessen. Und ich war jetzt vor kurzem netterweise eingeladen, als Fürst Albert da war und Charlène mit den Kindern, die haben ja diesen Monaco-Abschnitt eröffnet, diese Formel 1 und so. Und da war natürlich wenig Publikum da. Und da konnte man endlich mal, ohne Schlange stehen zu müssen, konnte man so ganz in Ruhe da durchlaufen und sich alles angucken. Und das war ganz toll. Also allein diese Formel 1-Strecke, da haben die so lange dran getüftelt, bis das funktioniert hat. Also finde ich faszinierend.
Udo Lindenberg oder Johannes Brahms?
Udo Lindenberg. Ja. Ich höre gerne Klassik ab und zu mal, gehe auch mal gerne ins Konzert, aber ich bin nicht so ein Klassik, ist jetzt nicht meine Lieblingsmusik. Wenn ich Musik höre, dann lege ich eher, also jetzt auch nicht Udo Lindenberg auf, ehrlich gesagt, dann lediglich. Ich hatte jetzt keine Alternative, aber das ist ja. Also lege ich schon eher, ich höre schon eher Pop- und Rockmusik gerne und so, auch mal so.
Aber Singles. Wenn Udo im Radio läuft und so.
Udo genau. Mache ich natürlich, macht ja jeder lauter, also vor allen Dingen jetzt dies mit Apache, finde ich schon toll. Also ist halt der Typ, Udo ist eine Institution. In Hamburg.
Hamburg sei die schönste Stadt der Welt, sagen viele Hamburger so halb im Spaß.
Ja, würde ich auch sagen. Ja. Also würde ich sagen. Also ich liebe Hamburg. Ich komme aus Wuppertal. Gut, das hält dem Vergleich natürlich sowieso nicht stand. Obwohl Hamburg und Wuppertal hat viel gemeinsam. Aber Hamburg. Viele 1-Euro-Läden, viel Leerstand und so. Ne? Naja, also nee, ich finde Hamburg ist ein Traum, traumhaft schön. Also eine Stadt, es gibt immer wieder Neues zu entdecken und es ist einfach diese Stadtkulisse, wenn man hier so durchfährt oder durchspaziert. Ich habe lange in Berlin gelebt und reise auch gern, aber Hamburg ist einfach, ich würde in keiner anderen Stadt der Welt leben wollen.
Ja. Und warum dann Harburg? Also du wohnst, glaube ich, auch in... Nein! So, das kommt jetzt ganz falsch rüber. Aber nein, das war ja wahrscheinlich eine bewusste Entscheidung, an nach Harburg zu gehen. Ja. Ich glaube, du wohnst aber eher im grünen Harburg.
Nein.
Ne? Nein?
Nein?
Also wirklich mitten Mann
da. Ich wohne mitten drin. Es ist so, dass mein Mann Harburger ist. Der ist also gebürtiger Harburger. Und die Harburger sind sehr, wie soll ich sagen, heimatverbunden. Also die lieben Harburg und viele seiner Freunde und unserer Freunde mittlerweile, die sind nie da weggezogen. Die bleiben in Harburg. Einmal Harburg, immer Harburg. Ich habe in Berlin gewohnt, als mein Mann und ich uns kennengelernt haben. Und dann bin ich natürlich so allmählich da hierher gerutscht, das ergab sich irgendwie so. Und dann, der wohnte halt in Harburg und ich hatte ja gar keine Ahnung, was Harburg bedeutet, das wusste ich ja nicht. Aber ich war dann überrascht, wenn ich dann gefragt wurde, wo wohnst du denn? Und ich sagte Harburg, dann wurde ich immer so ein bisschen komisch angeguckt. Und dann Taxifahrer, die mich abgesetzt haben, sagen dann, hier wohnen sie. Also das hab ich habe lange gebraucht, bis ich verstanden habe, dass Harburg nicht das beste Image hat in Hamburg. Und na gut, aber Harburg hat auch viele schöne Seiten. Wir haben den Wald direkt um die Ecke, das hat man nirgendwo sonst. Ne? Wir sind ganz schnell im Grün, man kann wunderschöne Fahrradtouren machen. Wir haben eine ganz tolle Nachbarschaft, wir haben einen super Freundeskreis. Alle im Umfeld ist halt dann auch nicht so groß. Also mittlerweile habe ich mich sehr mit meinen Frieden geschlossen mit Harburg, sagen wir mal so.
Wo trifft man dich denn so, wenn du entspannst? So, dann auch in Harburg oder fährst du dann nördlich der Elbe irgendwie zum Kaffee trinken, zum Shoppen?
Zum Shoppen auf jeden Fall immer nördlich der Elbe. In Harburg kann man eigentlich nicht mehr so wirklich shoppen, muss man. Also Klamotten ist ganz schwierig in Harburg. Essen gehen gibt es zwei Restaurants in Harburg. Nein, zwei, in die wir gehen. Soll ich das sagen, welche? Nee, ist schon Werbung, ne? Oder?
Welche Art von Restaurants?
Ja, also Italiener, sagen wir mal so. Also es gibt in Harburg eben auch nicht so ein großes Kulturangebot. Es gibt alles in Maßen. Also bin ich für viele Dinge, wenn ich mal was anderes sehen möchte, dann fahre ich natürlich nördlich der Elbe. Aber in der Freizeit, also zum Walken, zum Fahrradfahren, also das ist für mich Entspannung, ne? Da natürlich gehe ich da in den Wald. Also warum sollte ich da woanders hingehen? Das ist ja wunderschön. Also Harburger Berge ist ein Traum.
Du hast Hamburger Wurzeln in deiner Familie. Deine Uroma, wenn ich das richtig gerechnet habe, war eine geborene Burchard und ihr Bruder war Hamburgs erster Bürgermeister
genau,
vor 120
genau,
Jahren.
Genau.
Und spürt man das noch irgendwo in der Familie?
DNA. Burchard. Ne? Also ja. Burchard, mein Vater hieß Burchard und wurde benannt nach seiner Großmutter, die nämlich kurz vor seiner Geburt gestorben ist. Deswegen heißt er Burchard.
Also vom Burchard-Kai, vom
genau, Burchard-Kai, Burchard-Platz und so, alles nach diesem meinem Urgroßonkel benannt. Ja, das ist natürlich irgendwie witzig. Ich weiß, dass es so ist. Immer wenn ich dann so nach Hamburg reinfahre, Richtung Elbtunnel, ist ja links der Burchard-Kai. Und das ist irgendwie, ja, ist schön. Ja, also jedenfalls schön zu wissen, dass das irgendwie Familie ist. Und mein Vater, dem war das immer sehr wichtig. Mein Vater ist mal ins Rathaus reingestürmt und wollte in diesen Saal, wo diese Porträts von den Bürgermeistern hängen. Natürlich hat man ihn gleich abgefangen und hat ihn nicht reingelassen. Hat er gesagt, Entschuldigung, das ist mein Großonkel, der hängt da, ich habe ein Recht darauf, ich heiße Schniewind. Und dann haben die natürlich gesagt, also ja, geht's noch. Also, gibt auch andere, die hier Verwandtschaft hängen haben, die dürfen nicht alle rein. Also dem war das sehr wichtig. Mein Vater war ja dement die letzte Zeit seines Lebens und lebte ja in Hamburg die letzten 2,5 Jahre. Und dann, als er schon kaum noch was wusste und was sagen konnte, immer wenn wir dann eine Hafenrundfahrt gemacht haben oder irgendwie in Hamburg waren, dann sagte er immer, Burchard, Burchard, ich Bürgermeister. Das hatte er noch drauf. Das konnte er immer noch sagen. Das war ihm wichtig.
Über deinen Vater sprechen wir auch gleich noch. Das Buch, über das du geschrieben hast.
Darf ich mal eine Zwischenfrage stellen? Warum steht hier Milch?
Dazu kommen wir auch gleich auf deinem Lebensweg. Gut. Klingelt es schon ein bisschen?
Nee.
Aha.
Interessant. Ich mag keine Milch.
Wirklich nicht?
Nee. Aha. Aber egal. Kommen wir gleich zu.
Du bist aufgewachsen in Wuppertal. Ja. Wie ist denn das so in der Schwebebahn?
In der Schwebebahn? Ja. Das ist schön. Ja. Bist du noch nie Schwebebahn gefahren?
Ich glaube nicht.
Nee. Das musst du mal machen. Ja. Das ist wirklich toll. Also in Wuppertal gibt es auch nicht so viel herausragende Schönheit, aber die Schwebebahn ist fantastisch. Also man kann ja einmal durchs ganze Tal fahren wo ist die Endstation? Das weiß ich jetzt gar nicht. Auf jeden Fall, in der Schwebebahn gibt es neue Schwebebahnen, es gibt ja auch den Kaiserwagen, die alte historische, und da kriegst du dann sogar so ein bisschen so bergische Waffeln serviert und die Leute, ich glaube, das gibt es immer noch, also gab es jedenfalls immer, dann haben die so Tracht an, historische Tracht, und dann kriegst du alles erzählt über Wuppertal und überhaupt ist, man sieht Wuppertal von einer ganz anderen Seite, wenn man Schwebebahn fährt. Du guckst ja teilweise in die Häuser rein, die da direkt an der Wupper stehen. Und ich mag das total gerne.
Du bist aufgewachsen als die Fernsehfrau des Nordens ohne Fernseher.
Ja, genau.
Ihr hattet keinen Fernseher.
Nein, wir hatten keinen Fernseher.
Warum?
Es hatte religiöse Gründe. Ich meine, meine Eltern waren in einer sehr strengen freikirchlichen Gemeinde. Da hatte niemand einen Fernseher. Und wenn ich mal ferngesehen habe, dann bei den Großeltern oder mal bei Nachbarskindern. Also vieles, womit andere sozialisiert wurden in meiner Generation. Also so Abendfernsehshows, Kuhlenkampf, der große Preis, was gab's alles? Keine Ahnung. Also das kenne ich nicht. Also kenne ich jetzt, weil ich es im Nachhinein gesehen habe. Aber habe ich damals alles nicht, ist an mir vorbeigeraucht. Was ich eigentlich gar nicht mal so schlecht finde, wenn ich so zurückblicke, weil wir sehr viel geredet haben, ich habe wahnsinnig viel gelesen, wir haben gespielt, uns wurde diskutiert, also so dieses gemeinsame vorm Fernseher sitzen als Familie, das ist völlig an mir vorübergegangen, das gab's nicht.
Aber warst du dann im Freundeskreis nicht auch, ist man dann nicht auch so ein bisschen Outsider?
Damals noch nicht, also Jahrgang 60, also in 60ern, da gab's noch andere, die aus anderen Gründen keinen Fernseher hatten und das war auch nicht so ein Riesenthema, also ich habe natürlich mal Bonanza geguckt, Flipper, Fury und so. Also ich wusste schon, was das ist. Aber wir kamen jetzt nicht montags morgens mit 14, 15 in die Schule und haben über Flipper und Fury geredet. Also wir haben dann eher über Jungs geredet und irgendwelche Partys. Also das, habe ich jetzt nicht so empfunden, dass mir das sehr gefehlt hat. Es ist nur so absurd, dass ich beim Fernsehen gelandet bin, was dann immer mir erklärt wird, tiefenpsychologisch. Aber das hat natürlich, also glaube ich, gar nichts damit zu tun, weil ich ja nicht unbedingt ins Fernsehen wollte. Ich bin ja eher so reingeschlittert. Ich bin ja zufällig zum Fernsehen geraten.
Du hast, und jetzt kommen wir zur Milch. In deinem Buch, Früher war ich auch mal jung, deine alten Tagebücher als Teenager und Twen wiedergefunden.
Jetzt weiß ich auch.
Ja, jetzt weiß ich. Und aufgearbeitet. Und da geht es auch um Paris. Ja. Da geht es um diesen besonderen Sehnsuchtsort. Warum ist Paris für dich so ein Sehnsuchtsort?
Ja, weil ich da Au-pair war. Ich fand das schon vorher toll. Also Paris war für mich immer so eine Traumstadt, ne? Also die kannte ich ja nur aus der Literatur und so von Erzählungen und dachte immer, Paris, das muss fantastisch sein. Und dann war ich einmal einmal, glaube ich, nur einen halben Tag in Paris auf der Durchreise, als ich im Schüleraustausch war. Und da war ich schon gleich schockverliebt in Paris. Und meine Freundin und ich wollten eben als Au-pair nach Frankreich und natürlich am allerliebsten nach Paris. Und dann haben wir das über eine Organisation gemacht. Und da war ich mit 18, von zwischen 18 und 19 eben ein Jahr Au-pair in Paris. Und das war eine fantastische Zeit, weil das für mich natürlich die ganz große Freiheit war. Also aus Wuppertal raus, aus dieser doch relativ frommen, natürlich sehr harmonisch und ich habe ein ganz tolles Elternhaus gehabt, aber trotzdem, das war, man konnte machen, was man wollte, Freiheit, Abenteuer, Jungs, Kultur, eben Nächte durchmachen, war wunderbar und da habe ich mich in Paris verliebt und bin es bis heute.
Du beschreibst das auch wunderbar, wie du da gewohnt hast, in so einem Hinterhaus mit allen möglichen, mit Supermarktkassierern und mit Künstlern und mit allen möglichen, also dieses, das, was man sich so wie aus dem Film.
Das war unterm Dach, die nennen sich Chambre de Bonne, also damals jedenfalls, ich glaube, die gibt es aber immer noch. Also in diesen herrschaftlichen Häusern mit diesen riesen Apartments, meine Familie hatte eine fantastische Wohnung im Quartier Latin und man wohnte als Au-pair aber unterm Dach. Und unterm Dach in diesen mini kleinen Zimmerchen wohnten eben auch ganz viele andere Leute, die nicht viel Geld hatten. Mhm. Und das war eben eine ganz bunte Mischung aus aller Herren Ländern, Männer, Frauen, Arbeiter, Studenten, Au-pairs, einfach alles. Und das war interessant. Also ich hatte manchmal auch ein bisschen Angst, weil ich ja gar nicht wusste, wer lebt hier eigentlich alles. Und mein Schlüsselerlebnis in dieser Hinsicht war, ich musste nachts, wenn ich aufs Klo musste, immer dieses Stehklo benutzen. Da waren zwei Stehklos für sehr viele Menschen da oben. Und da konnte ich ja nicht...
So
ein Stehklo eben. Also wie es die heute immer noch gibt im Süden manchmal. So ein Loch im Boden und zwei so...
Ich wollte nur sicher gehen. Okay.
Ja, also so ein Stehklo. So, und das war nicht sauber. Also, aber ich musste nachts, wenn ich musste, da hin, weil konnte ich ja nicht im Bademantel dann runter ins Apartment, da hätte ich ja alle geweckt. Ne? Also bin ich dann, hatte ich immer schon meine Kloschuhe vor der Tür und bin dann mit dazu auf diese. Man musste aber im Stockfinstern erstmal aus dem Zimmer raus und dann musste ich den Lichtschalter suchen und Licht machen, sonst hätte ich das Klo gar nicht gefunden. Und einmal nachts komme ich an den Lichtschalter, mach den an, es ist natürlich dann taghell, da steht direkt vor mir, so dich wie du jetzt, eine Frau, die hatte nur so ein kurzes T-Shirt an, sonst nichts und schrie, genauso wie ich, wie am Spieß natürlich, weil du rechnest ja nicht damit, dass du, wenn du mitten in der Nacht den Lichtschalter suchst, da steht da jemand direkt vor dir, der auch gerade den Lichtschalter sucht. Und dann sagte die, hi, I'm Mabel, I'm your neighbor. Und dann habe ich gedacht, oh, nett mal jemanden kennenzulernen hier oben. Das war mein Chambre de Bonne Leben da oben.
Also als junge Frau, allein in Paris mit einer besten Freundin und dann zieht ihr los, aber du sagst es selbst, ihr habt nicht so viel Geld und jetzt kommt die Milch ins Spiel. In einem coolen Club und dann habt ihr euch durchaus Milch bestellt.
Genau, wir hatten unser Stammcafé, das war in der Seine und die hatten bis morgens um 5 auf und dann war alles wahnsinnig teuer. Wir hatten kein Geld und haben wir das Billigste, was es auf der Karte gab, obwohl wir beide keine Milch mochten, war Milch. Und dann haben wir uns ein Glas Milch bestellt und haben uns den ganzen Abend an diesem Glas Milch für, ich weiß nicht, wahnsinnig teuer, haben wir uns dann da festgehalten. Weil mehr Geld hatten wir nicht. Und vielleicht mag ich deswegen keine Milch.
Über die Milch bist du auch ins Gespräch gekommen mit so coolen Sixpack-Typen.
Ja, das war also eine herrliche Geschichte. Wir waren ja immer auf der Suche nach der großen Liebe, meine Freundin und ich, ne? Immer.
Also Frankreich,
L'amour, ja, klar. Stadt der Liebe. Natürlich dachten wir, in Wuppertal hat es so nicht geklappt, da war alles abgegrast. Dann, ich habe ja in meinen Tagebüchern, habe ich ja diese Listen gefunden. Ich habe ja hinten mit meiner Schwester auch, wir haben immer so Listen gemacht, Jungs. Da waren lauter Jungsnamen mit Bewertungen dahinter. Mit so Sternchen. Also es gab Sternchen von 1 bis 5, so für küsst gut, Aussehen, Klamottengeschmack, Coolness, Intelligenz kam nicht vor.
Oh. Aber das nicht mal als Bewertung.
Nein, also war nicht wichtig. Also es war schon ein bisschen peinlich, aber es gab diese Listen eben. Naja, und dann haben wir gedacht, in Paris, da geht's aber richtig ab. Und das war aber nicht so einfach, weil zum einen wollten die französischen Jungs immer sofort, die dachten, einmal küssen, das weiß ich alles aus meinen Tagebüchern, Gott sei Dank habe ich die ja alle aufbewahrt, vieles vergisst man ja. Aber da habe ich mich immer drüber empört in meinen Tagebüchern, dass die nach einmal küssen immer direkt mit uns ins Bett wollten. Und da haben wir gesagt, das kennen wir nicht aus Wuppertal, das gibt's nicht. Und dann
ich
fand das aber, also ich habe mich über mich selber kaputt gelacht, was ich da teilweise auf, wie ich mich aufgeregt habe dann. Und dann habe ich so geschrieben, was ist das hier für eine phallokratische Gesellschaft, dieses Frankreich und so. Und wir waren aber standhaft. Ich fand uns relativ emanzipiert. Wir haben uns das nicht gefallen lassen. Aber zurück zum Sixpack. Also in diesem Perigodin, so hieß das Café, da kam irgendwann immer so um 2:30, 3:00, kamen immer dieselben beiden Typen. Und die waren die einzigen, die so spät dann noch kamen. Und der eine, den haben wir haben immer allen Spitznamen gegeben, den haben wir Muskeljohnny genannt, weil der sah aussah wie Popeye. Der hatte so richtig dolle Muskeln, immer so Muscle-Shirts an. Und der andere, der hieß Raymond, der sah aus wie Robert Redford für Arme, sagen wir mal. Also der sah gut aus, aber nicht ganz so gut. Und die kamen dann immer und sangen mit der Band und bestellten sich Cocktails und flirteten so ein bisschen mit uns. Und da haben wir gedacht, die heiraten wir. Das sind sie. Wir dachten, das sind irgendwie Schauspieler, irgendwelche Stars, die vielleicht spät kommen, weil sie vorher was anderes zu tun haben oder weil sie nicht erkannt werden wollen. Auf jeden Fall waren wir immer, wir waren uns nicht ganz sicher, wer für wen war von uns beiden, aber jedenfalls waren wir in die verliebt. Und dann kam irgendwann dieser Muskeljohnny auf uns zu und sagte, so Mädels, also wir können das nicht mehr mit ansehen, dass ihr immer nur Milch trinkt. Das geht so nicht. Wir geben jetzt einen aus und haben uns einen Cocktail bestellt. Und dann kamen wir ins Gespräch und wir natürlich wahnsinnig aufgeregt, feuerrot vor Aufregung. Und dann sagen die, als wir dann dazu kamen, was wir eigentlich so machen, und wir gesagt, wir sind Au-pairs, sagten die, ja, und wir sind Stripper. Wir sind Stripper in einer Bar am Pigalle und unsere Show geht immer bis, weiß ich nicht, nachts um 2:00 und danach müssen wir uns noch ein bisschen entspannen, deswegen kommen wir immer so spät. Und wir waren entsetzt, wir waren ja beide so aus so sehr, sehr, sehr braven Elternhäusern und so in Paris aufregend, aber Stripper mussten es ja nun wirklich nicht sein, ne? Also das war's dann mit dem Verliebtsein und dann sagt der eine noch, wollt ihr uns heiraten? Ja, also das war unser Erlebnis.
Aber Paris statt Harburg, das wäre doch auch was gewesen dann. Ja.
Nee, auf Dauer weiß ich nicht. Ja. Also ich fand es schon toll, aber Paris ist ja wahnsinnig teuer. Das war damals schon so. Und es ist schon so ein bisschen wie so ein großes Museum. Also da leben wollen, auf Dauer würde ich nicht. Ich bin aber noch mal hin zurück für ein Auslandssemester und bin auch immer mal gerne da. Ich habe auch noch Freunde in Paris und so. Eine Freundin, lustigerweise die Freundin, die damals mit mir Au-pair war, die lebt heute, also im Vorort von Paris, aber die hat tatsächlich einen Franzosen geheiratet. Den hat sie aber erst nach der Zeit kennengelernt.
Nach dem, was du alles erlebt hast an lustigen Sachen und auch an Flirtgeschichten und darüber hinaus, würdest du dann auch bedenkenlos deine Tochter irgendwie auf so eine Paris-Reise schicken?
Naja, meine Tochter macht, was sie will, die ist 27, aber die ist dann auch
also
schon
als
sehr
als Teenager
früh,
damals
ja, die ist sehr früh, die war sehr früh in Australien, also ja. Da war die, ich glaube, die ist in Australien erst 15 geworden, da gab es ein Austauschprogramm, war die für 3 Monate in Adelaide, da war ich schon sehr ängstlich, ne? Also als Mutter, gerade wenn man selber weiß, dass man so angestellt hat, möchte man besonders die Kinder behüten und meine Tochter ist mit 18 ganz allein durch Mittelamerika gereist, also was glaubst du, wie viel Tode ich da gestorben bin, also die hat dann, teilweise hatte sie keinen Empfang, da gab es ja immerhin schon WhatsApp. Also meine arme Mutter im Nachhinein, die konnte einmal die Woche, haben wir uns zum Telefonieren verabredet, in der Wohnung der Au-pair-Eltern. Ansonsten habe ich ja die ganze Zeit gemacht, was ich wollte. Meine Mutter wusste ja überhaupt nicht, so wie heute, oh Gott, sie ist jetzt 2 Stunden nicht online, hoffentlich nichts passiert. Ne? Das gab es ja damals gar nicht. Nee, ich hatte schon öfter Angst und meine Tochter, das fand ich so witzig, meine Tochter hat mein Buch über meine Tagebücher halt gegengelesen, meine Kinder und ein paar Freunde und meine Schwestern, denen gebe ich immer meine Manuskripte, die lesen das dann durch und dann hat sie das kommentiert. Und an den Stellen, wo ich geschrieben habe, hoffentlich macht meine Tochter nicht auch sowas oder hat meine Tochter nicht Ähnliches angestellt, hat sie rangeschrieben, ha, ha, ha. Das sagte natürlich alles. Ne? Ja.
Du hast so wunderbare, viele schöne Sachen gemacht und in den Büchern gibt es auch immer so Schnappschüsse aus dem Familienalbum, also Fotos in der Mitte. Und man sieht dich auch beim Straßenmusik machen. Das heißt, du hattest da noch eine wilde Frisur, das waren so
Zöpfchen.
So Zöpfchen. Und mit der Gitarre auf der Straße. Wie war das denn?
Ja, das war, als wir in der Bretagne in Urlaub waren, campen, meine Schwester und ich und ein paar Freundinnen. Das waren ganz, ganz frühe Campingurlaube. Danach habe ich ja nie wieder gecampt, bis ich meinen Mann kennengelernt habe. Und da haben wir gedacht, weil wir nie Geld hatten, die sitzen da alle in der Fußgängerzone und spielen Gitarre, das probieren wir auch mal. Wir können ja auch Gitarre spielen. Und dann haben wir uns da zusammen hingesetzt und haben da so einen Gitarrenkoffer hingestellt und so drei Francs reingelegt, damit das ein bisschen nach was aussah. Und wir haben uns einen Wolf gespielt. Kein Mensch hat irgendwas reingeworfen. Ich glaube, so gut waren wir da doch nicht, wie wir dachten. Also.
Das müssen wir überprüfen, denn wir machen mal ein Reenactment. Die Gitarre da vorne gehört, die steht da nicht zufällig. Die gehört nicht zum Bühnenbild.
Oh nein, jetzt
sondern kommt's. Die bringe ich dir mal.
Ja, er hat mich vorgewarnt, aber es wird nicht schön für Sie. Ich sag's Ihnen gleich.
Doch, es wird ganz schön. Wunderbar, ganz wunderbar.
Es wird kein schönes Erlebnis.
Almost heaven, West Virginia, Blue Ridge Mountain, Shenandoah on a river. Younger than the mountain, growing on a country road. Take me home to the place I belong. West Virginia, mountain mama. Take me home, country road.
Zweite Stimme. Warum wir damals kein Geld bekommen haben.
Ich weiß nicht, der Gitarrenkasten wäre hier, glaube ich, voll.
Aber damals konnte ich das natürlich noch ein bisschen besser. Ich habe das ja gar nicht mehr drauf. Man macht es viel zu selten. Ich müsste öfter mal wieder üben. Aber bei Ina durfte ich auch mal, ich glaube, das war der Grund, warum sie mich nie wieder hat singen lassen. Ich durfte House of the Rising Sun durfte ich
du
mal
warst
singen.
Zu gut. Irgendwie. Ja, bestimmt. Ja, dass die Konkurrenz war zu groß. Tina hat zwei linke Hände, hieß es als Kind oder als Jugendliche. Also dir ist ständig immer was runtergefallen. Wie ist das heute? Hast du dich da in den Griff bekommen?
Ich bin nicht sehr geschickt. Also so, ich kann so, weiß ich nicht, so Haushaltssachen, Haushaltsarbeit. Ich musste ja als Au-pair, musste ich ja immer bügeln, Fenster putzen, kochen, alles, was ich eigentlich nicht konnte. Aber die Frau, die Au-pair-Mutter, die sagte immer, ach, das macht nichts, das kann ich. Die konnte gar nichts. Die konnte noch schlechter als ich. Und ich dachte immer, es gibt's nicht, dass jemand sowas noch schlechter kann als ich. Aber ich bin einfach nicht geschickt. Mein Mann sagt immer, lass es. Also kochen kann ich, ne? Kochen kann ich. Aber sieht aus wie nach einem Bombeneinschlag, die Küche danach. Und wenn ich dann irgendwas machen soll, wo man Geschick für haben muss, dann, mein Mann kann das nicht aushalten. Der ist sehr handwerklich geschickt. Und wenn ich allein schon versuche, irgendeine Packung zu öffnen, dann sagt er, lass es, gib her. So. Also ich bin einfach da, aber ich bin auch ganz ungeduldig. Ich reiß das dann alles auf, mache mit dem Messer das auf, weil ich das nicht hinkriege. Und seit ich nicht mehr so gut sehe, ist es noch viel schlimmer, weil ich ja nichts mehr, brauche ich ja für alles eine Brille. Verstehst du? Also, nee, ich bin handwerklich sehr ungeschickt. Und ich bin auch putzen und das mache ich alles ganz ungern. Stricken kann ich nicht, häkeln kann ich nicht, nähen kann ich nicht, das kann ich alles nicht.
Aber du kannst viele andere
reden.
Ja, reden. Und wie? Und wie? Aber. Umso erstaunlicher, dass du dich im Mai 1980 auf eine Zeitungsannonce in der Zeit beworben hast. Suche junge Frau zur Führung eines frauenlosen Haushalts. Bettina Tietjen oder Schniewen antwortet.
Ja, wir waren auf der Krankenhaftensuche nach einem Mann. Meine Freundin in Paris hatte es ja auch nicht geklappt. Also haben wir in Münster dann versucht, wieder jemanden zu finden. Das hat auch nicht geklappt. Wir haben in einem Studentenwohnheim gewohnt und da waren wir sowieso die totalen Exotinnen. Wir kamen aus Paris, fühlten uns wie Frau von Welt. Wir waren immer sehr stark geschminkt. Also immer ganz dick Make-up drauf, knallrot.
Puderdosen.
Ja, haben uns die Puderdosen genannt, die im Studentenwohnheim. Das haben wir aber, nach Monaten haben wir das rausgekriegt, dass sie uns immer gesagt haben, da kommen die Puderdosen wieder. Und dann haben wir irgendwann aufgehört mit dem starken Schminken. Aber wir haben eben immer geguckt, so diese ganzen Latzhosenmänner, die waren auch nicht unser Ding. Und meine Mutter schickte mir immer so Anzeigen, das war ein Tick von meiner Mutter, die dachte immer, ich heirate, muss einen ganz reichen Mann oder einen Professor oder irgendwie sowas heiraten. Und dann schnitt die mir immer so Anzeigen aus der Zeit aus und schickte mir die, wäre das nichts für dich so. Und dann habe ich aber, die wollte ich aber nie, die meine Mutter ausgesucht hat. Und dann habe ich aber selber irgendwann diese Anzeige entdeckt, suche eben, was du gerade gesagt hast, zur Betreuung meiner Kinder. Es hörte sich an nach einem riesigen Landgut mit Pferden und da habe ich gedacht, naja, vielleicht ist das ja ein ganz toller Typ, sieht aus wie Helmut Berger, den fand ich damals toll, Helmut Berger, der sah damals, lebt ja gar nicht mehr, glaube ich, ne? Der sah aber fantastisch aus, also ich habe alle Filme mit dem gesehen. Dann dachte ich, sieht bestimmt aus wie Helmut Berger, hat so einen Loden, Bademantel an, kommt auf dem Pferd angeritten. Und da dachte ich, die vier Kinder, die kriege ich schon irgendwie in den Griff.
Die Geigen setzen ein, genau.
Ja, und dann hab ich mich da beworben und habe sofort postwendende Absage bekommen. Leider, leider. Also er hat leider anders disponiert, hat er geschrieben. Aber steht natürlich auch im Tagebuch. Wir haben die verrücktesten Sachen gemacht, um an einen Mann zu kommen. Aber es hat alle, irgendwie war immer, das war schwierig, war schwierig.
Und was hat denn den Ausschlag gegeben, dass du jetzt an einen Mann gekommen bist?
Oh, da war ich ja schon viel älter. Ja. Zwischendrin waren ohne Bewertung, aber doch häufiger Wechsel, würde ich sagen. Und dann habe ich meinen Mann getroffen. Dann wusste ich gleich, das ist der Richtige.
Woran hast du es gemerkt?
Das kann man nicht erklären, aus dem Bauch heraus. Ich habe einfach gedacht, ich glaube, das ist er. Und das ist er bis heute. Ich meine, wir kennen uns 34 Jahre. Also wir sind 34 Jahre schon zusammen. Ich bin ja auch der Meinung, man muss erstmal sich selber kennen, bevor man die große Liebe findet. Ne? Also je besser man sich selber kennt, desto besser weiß man ja auch, was man braucht. Und bei mir hat das halt eine Weile gedauert. So ein bisschen Trial and Error war das. Und dann hat's aber, irgendwie habe ich gedacht, jetzt ist der Moment gekommen. Und dann war das auch genau der richtige Moment. Davor gab es einige falsche Momente. Aber Spaß hatte ich trotzdem dabei.
Man bekommt ein Gefühl für dein Spannungsverhältnis Paris, Wuppertal, Harburg. Du kommst ja aus Wuppertal und das ist ja, du hast es schon angedeutet, auch eine fromme Stadt. Aus Elberfeld, es kommt ja eine Bibelübersetzung hier, die Elberfelder.
Ja, die Elberfelder-Übersetzung.
Und dann gab es noch die Barmener Erklärung, also da hat sich die bekennende Kirche formiert. Also ja. Wuppertal ist schon auch ein frommes Pflaster. Und deine Familie war ja in Teilen dann auch sehr fromm. Wie prägt dich das noch bis heute? Also spürst du das an?
Ja, mein Onkel Julius Schneewind war ja auch mit der bekennenden Kirche, hatte der auch zu tun. Und die Gemeinde, in der ich aufgewachsen bin, die haben nur die Elberfelder Übersetzung gelten lassen. Also das war die einzige Übersetzung, die Bibelübersetzung, die anerkannt haben da. Deswegen kommen mir heute auch manchmal Bibelzitate so, laufen mir über den Weg, wo ich denke, das kenne ich ja ganz anders. Ich kenne natürlich nur das von früher. Ne? Das hat mich schon sehr geprägt. Also nicht, dass ich in dem Sinne, dass ich jetzt fromm bin, aber ich bin schon im starken christlichen Fundament und christlichen Werten aufgewachsen und die habe ich natürlich verinnerlicht. Die habe ich, glaube ich, auch habe ich mich bemüht, auch weiterzugeben an meine Kinder. Und das ist, finde ich, im Leben immer ein gutes Geländer. So, also das ist jetzt nicht, dass ich jetzt andauernd sonntags in die Kirche renne oder, aber das Gebet gehört für mich zum Leben dazu und irgendwie so das Gottvertrauen. Ich habe, glaube ich, ein gesundes Gottvertrauen und das ist im Leben, kann das nicht schaden. Also mir hilft es und das möchte ich auch nicht missen. Also dafür bin ich meinen Eltern dankbar, dass ganz drumherum mit dieser Gemeinde, da gehörten unglaubliche Regeln dazu, die man alle beherzigen sollte. Habe ich sowieso nicht gemacht, meine Schwester auch nicht. Aber das hat einen so ein bisschen eingeengt.
Deine Mutter war auch ein bisschen ein freierer Geist, wenn ich es richtig verstehe.
Ja, also um das kurz zu erklären, diese Gemeinde war so, die Frauen und die Männer saßen getrennt. Die Frauen hatten nichts zu sagen in dieser Gemeinde. Die Männer sprachen nur und die Frauen durften ihre Haare nicht abschneiden und mussten immer Röcke tragen. So, das war so das Wesentliche. Wir haben natürlich immer Hosen getragen, meine Schwester und ich, aber nicht in der Gemeinde. Wenn wir in den Gottesdienst gegangen sind, immer Rock. Und meine Mutter hatte aber kurze Haare ihr Leben lang. Und die hat immer gesagt, also der Gott, an den ich glaube, dem ist das total egal, wie ich meine Haare trage. Ne? Was ich auch sehr vernünftig fand. Und meine Mutter durfte nicht am Abendmahl in der Gemeinde teilnehmen, weil das mit so kurzen Haaren, das wurde nicht zugelassen. Das war schon sehr engstirnig, fand ich. Ja, aber diese Dinge habe ich natürlich lange hinter mir gelassen. Aber mein Gottvertrauen und mein Glauben daran, dass es irgendwas gibt, was größer ist als wir selbst und dass es nach dem Tod irgendwie weitergeht, das habe ich mir bewahrt. Und das hat mir auch nicht geschadet.
Und wenn ich es richtig verstanden habe, nach der Lektüre auch deiner Bücher, dass der Glaube dich auch in schwierigen Phasen getragen hat. Ich habe, das wusste ich gar nicht, dass dein Sohn Theo an EHEC erkrankt war.
Ja, damals. Das war schlimm.
Das war ja schlimm. Also ich weiß nicht, ob Sie sich noch daran erinnern. Man wusste ja gar nicht, woran es lag.
Nein, das war ganz furchtbar.
Plötzlich waren die Menschen wirklich sterbenskrank.
Ja.
Und das war auch eine schwierige Zeit.
Oh, das war furchtbar. Also meine Mutter ist ja auch jung gestorben und eine kleine Schwester von mir ist. Also der Tod hat in unserer Familie kam schon öfter mal zu Besuch. Besuch, aber das mit meinem Sohn war natürlich grässlich, weil man hat immer drüber berichtet, ne? Und dann alle so komisches Phänomen, die Ärzte wussten auch nicht richtig, was ist das, und dann auf einmal kriegt mein Sohn und sein Freund, beide hatten plötzlich beide EHEC und man wusste ja gar nicht, wohin die Reise geht. Wie du schon sagst, sind ja viele dran gestorben, und dann lagen die im Krankenhaus, und dann sagte der Arzt irgendwie, ja, die Augen verfärben sich so gelb, er kommt ins UKE jetzt. Also ich wollte nicht, dass er in Harburg bleibt, dann ist er ins UKE, der wurde auch toll behandelt, er hat die Kurve auch gekriegt, ist alles gut gegangen. Aber diese Zeit, diese Tage, wo man das nicht wusste, ne, also es war eine grässlich, wirklich. Also Angst ums eigene Kind zu haben, das ist das Schlimmste, was einem überhaupt passieren kann. Und da in solchen Situationen spielt natürlich der Glaube auch eine Rolle, weil man braucht ja irgendwas, woran man sich festhalten kann, ne?
Und das ist das Besondere an dir, finde ich, dass man spürt, diese Bettina Tietjen, das ist so eine echte, unverstellte, offene, so eine zum Anfassen, die sich auch nicht scheut, irgendwie auch diese Dinge von sich zu erzählen.
Ja, ich sage also, ja, ich kann nicht schauspielern. Also, ich kann nur, ja, also ich kann auch mal Leute nicht verstehen, das gibt's ja immer mal wieder in meinen Sendungen, die sagen, kein Privatleben, keine Frage zum Privatleben. Da denke ich mal, mein Gott, also dann interessiert der Mensch mich eigentlich gar nicht, weil ein Mensch besteht zu 90% aus Privatleben und 10% vielleicht das, was man beruflich macht, aber wenn jemand nicht bereit ist, irgendetwas aus seinem Privatleben zu erzählen. Ich will ja keine sexuellen Vorlieben wissen, ich will also keine intimen Geheimnisse. Ich möchte einfach nur über den Menschen sprechen, und dazu gehört auch das Privatleben. Deswegen habe ich überhaupt kein Problem damit. Also
wenn du, also wie viel rotes Sofa steckt zu Hause? Rollen die zu Hause schon mal mit den Augen, weil du anfängst sozusagen zu moderieren, oder also auch am Frühstückstisch, oder passiert das schon mal?
Ich frag schon gerne. Also meine Kinder, die waren in der Pubertät manchmal ein bisschen genervt, weil ich natürlich auch Dinge wissen wollte, die sie nicht erzählen wollten. Ich habe dann geschickt bin ich von links reingekommen, von rechts reingekommen, habe dann immer versucht, irgendwie rauszufinden, ob da schon was mit Jungs und Mädels läuft und so, ne? Aber da waren sie relativ standhaft und haben dann immer gesagt, du bist ja nicht auf dem roten Sofa. Und mein Mann, der kriegt das jetzt alles ab, weil die Kinder ja nun aus dem Haus sind. Also dann, wenn der dann mal mit seinen Freunden beim Stammtisch oder im Skiurlaub oder wo auch immer war, irgendwo war, wo ich nicht dabei war, dann löcher ich den natürlich mit Fragen. Dann sage ich immer, und worüber habt ihr gesprochen? Ja, über, keine Ahnung, übers Essen oder über Sport. Ich sage, wie könnt ihr nicht den ganzen Abend nur, worüber habt ihr gesprochen? Also, hat der was erzählt von seiner Frau und von der Tochter? Was ist denn mit dem? So, und dann mein Mann sagt, nein, haben wir nicht. Neulich hat schon einer von den Jungs, die zum Stammtisch immer gehen, hat gesagt, ich habe folgenden Vorschlag. Eine von euch Frauen kommt immer mit und führt Protokoll. Ich verstehe das nicht, wieso man so wenig zu berichten hat, weil man einfach nicht fragt. Also die fragen gar nicht, die sitzen da und essen und reden. Beim Skiurlaub genauso. Ich sage, und Skiurlaub, eine Woche Skiurlaub, worüber habt ihr denn so geredet? Sagt er, ja, gar nicht. Ich sage, na gut, also mein Mann ist ja kein sehr dankbares Gegenüber. Deswegen, wenn ich mal in Rente bin und kann niemand mehr fragen, weiß ich gar nicht, was ich machen soll. Ich glaube, ich mache immer weiter. Ich mache einfach immer weiter.
Rente ist ja noch gar nicht in Sicht irgendwie.
Naja, also in Sicht schon. Also ich kann hoffentlich so lange machen, wie ich möchte, hat jedenfalls mein Programmdirektor gesagt. Aha. Der hat gesagt, Sie können so lange machen, wie Sie möchten.
Ein weiser Programmdirektor.
Hat er gesagt. Und Rente, ich bin 65, ne? Also natürlich ist das schon ein Alter, wo man mal drüber nachdenkt, ein bisschen weniger zu machen. Will ich auch, also will ich immer, und dann wird es auf einmal immer mehr durch Zauberhand. Ich weiß gar nicht, ich mache ja meine Sendungen und mache das wahnsinnig gern, aber ich möchte schon so im Laufe der Jahre, so wenn es so auf die 70 zugeht, das reduzieren und dann mehr Freizeit haben, mehr reisen. Ich schreibe ja auch Bücher, also Zeit haben, dann auch für mehr Lesungen zu machen und einfach mal 6 Wochen unterwegs zu sein mit dem Wohnmobil. Das ist ein Traum für mich. Iberische Halbinsel, Griechenland, alles, was man in 4 Wochen nicht schafft.
Campen machen wir gleich noch, aber Frauen im Fernsehen und im Film klagen oft, auch bei uns im Interview, dass sie es schwerer haben, je älter sie werden.
Das kann ich nicht bestätigen. Also ich nicht, also, aber ich kann verstehen, dass es, also Frauen erzählen mir oft Schauspielerinnen, dass sie nicht mehr so viele Angebote bekommen. Also das weil alles doch immer sehr auf Jugend getrimmt ist. Also das finde ich total schade, weil ich meine, unsere Gesellschaft wird immer älter. Man wird ja auch weiser im Alter, man wird ja reifer, man versteht das Leben ja viel besser. Also verstehe ich nicht so ganz, warum das so vieles nur auf Jung ausgerichtet ist. Also es ist ja ein Austausch. Ich finde, eine Gesellschaft, das Leben besteht ja aus dem Dialog, also Jung und Alt. Ich bin total interessiert daran, was junge Leute machen, was in auch im Internet so los ist, auf diesen verschiedenen Plattformen. Ich folge ganz vielen und finde das spannend und auch witzig, was es alles so gibt. Aber natürlich gehören die Alten genauso dazu. Also ich finde, das Miteinander ist das Wichtige. Und ich fühle mich überhaupt nicht benachteiligt oder so. Nee, ganz im Gegenteil. Meine Tochter sagt immer zu mir, wenn ich sage, das musst du doch wissen, diesen Influencer oder so, musst du doch kennen. Sagt sie, Mama, du bist viel jünger und hipper als ich. Ich kenne die alle nicht. Du kennst die. Weil mich interessiert es einfach. Ja. Und die Kinder sind ja gar nicht so daran interessiert. Die machen mehr so ihr eigenes Ding. Aber ich will immer wissen, was kommt, was passiert so, was gibt's für Trends und dieses im Gespräch sein, finde ich spannend. Genauso mit 90-Jährigen. Also das ist doch toll, wenn so ein Klaus von Donani oder wen es in dieser Altersklasse noch gibt, wenn die dann, Heiner Geißler ist ja leider schon tot, aber also halt Menschen, die viel erlebt haben und wahnsinnig viel zu erzählen haben, das finde ich, ich liebe das, mich mit solchen Leuten zu unterhalten.
Bettina, vor 12,5 Jahren, da gab es diese eine Sendung mit Jenny Elvers.
Oh Gott,
Elvers.
Oh Gott.
Ja. Die war ja, da offensichtlich nicht ganz bei sich. Weißt du noch, was dir da durch den Kopf ging auf Uhrensohn?
Ja, also es war ja so, Jenny Elvers war ja total betrunken, aber keiner von uns hat es ja gemerkt. Sie hatte sich irgendwie gut im Griff. Das heißt, ich habe das ja erst gemerkt, als die Sendung schon lief. Und es ist ja eine Live-Sendung. Das heißt, die saß da, ich saß hier und ich denke, was ist mit der los? Sie war immer ein bisschen komisch, aber die kriegt ja gar keine Sätze mehr auf die Reihe. Bis ich mal kapiert habe, dass die betrunken ist. Also da bin ich erst gar nicht, die hat auch keine Fahne. Die hatte wahrscheinlich Wodka getrunken, auf jeden Fall hat sie keine Fahne. Und dann dachte ich, die ist tatsächlich betrunken. Und dann hat man ja immer so einen Knopf im Ohr, da kam aber auch nicht viel, ja, also aus der Regie. Die wussten auch nicht, was sie machen sollten. Und dann habe ich gesagt, soll ich mal sagen, kann das sein, dass du betrunken bist? Dann dachte ich, nee, das kann ich nicht machen. Das
macht man ja auch
das
nicht.
Das macht man so nicht, ne? Nee. Dann dachte ich, wer weiß, wenn sie jetzt, die ist anscheinend ja wirklich betrunken, vielleicht wird sie aggressiv oder sagt, spinnst du eigentlich? Also es geht einem eigentlich gar nichts durch den Kopf. Ich habe einfach nur reagiert. Ich habe funktioniert. Ich habe gedacht, ich mache jetzt diese Sendung, als wäre nichts. Ich tue so, als wäre nichts. Das war meine Strategie. Ich dachte, ich tue einfach so, als würde ich das gar nicht merken. Und dann wurde das aber zunehmend schwerer, weil die Zunge wurde immer schwerer. Man konnte sie irgendwann gar nicht mehr verstehen. Also kaum noch verstehen. Und dann sollte sie mir, das Allerschlimmste war, sie wollte mir ihre Schmuckkollektion erklären und hat dann einen Block und Stift gehabt und hat dann versucht, mir aufzuzeichnen, wie ihre, und sie hat immer nur im Kreis gemalt. Immer nur im Kreis. War nichts zu erkennen. Und ich habe noch gesagt, da erkennt man schon was. Also ich wusste gar nicht, was ich machen sollte. Na, und nach der Sendung bin ich dann nach Hause. Also das gab natürlich eine große Aufregung. Und dann, die hat sich mit Küsschen von mir verabschiedet und ist ins Taxi und ist dann noch mit Freundinnen essen gegangen. Also wie sie das hingekriegt hat, weiß ich nicht. Aber es gab ja einen Riesenskandal. Und
wie ist es denn, wenn man ist dann plötzlich nicht nur Berichterstatterin, sondern man ist ja selbst Teil dieser Berichterstattung.
Ja.
Und dann kommt plötzlich auch so ein Gegenwind. Wie fühlt sich das denn an?
Gar nicht schön. Das fühlt sich gar nicht schön an. Weil ich habe dann wurde dann auch kritisiert. Ich hätte sie vorgeführt und so, was ja überhaupt nicht der Fall war. Im Gegenteil. Ich habe versucht, sie zu beschützen, aber das war dann leider nicht mehr so wirklich möglich. Aber was ich gelernt habe aus dieser Geschichte ist, wenn man im Fernsehen ist, man denkt ja immer, das ist das wahre Leben, was man da macht, ne? So eine Sendung. Das ist das wahre Leben. Ich denke mal, ich bin doch genauso dasselbe. Ich gehe ins Studio und alles ist genauso wie außerhalb des Studios. Ist es eben nicht. Es ist eine Fernsehsituation. Und in so einer Fernsehsituation, im echten Leben, wenn keiner dabei gewesen wäre, hätte ich wahrscheinlich gesagt, sag mal, Jenny, ich glaube, du hast einen zu viel genommen. Ich glaube, du gehst jetzt mal ins Bett. Das macht man natürlich nicht im Fernsehen. Man spielt ist in dieser Rolle, auch wenn ich nicht Schauspielere, ich bin aber in einer Moderatorin-Rolle und ich möchte diese Sendung irgendwie über die Bühne kriegen. Und da funktioniert man einfach. Und das habe ich dann im Nachhinein gedacht, vielleicht muss man das mal aufbrechen in so einer Situation. Vielleicht, weil alle, die zuschauen, haben natürlich gedacht, die ist doch betrunken. Warum sagt die Frau Tietje nichts? Ich hätte vielleicht doch einfach was sagen sollen.
Ja. Seid Jenny und du, seid ihr wieder Roger?
Ja, die war noch ein paar Mal bei mir danach und die sagte dann irgendwann zu mir, ja, weißt du was, Bettina, also das ganze Theater drumherum, wir beide haben das doch gar nicht als so schlimm empfunden. Ne? Ich dachte, naja, also...
du machst Fernsehen, du machst Talkshow, du machst das rote Sofa und du schreibst Bücher. Und über eins haben wir schon gesprochen, über das Tagebuchbuch.
Ja, genau.
Und dann hast du eins geschrieben, in dem du beschreibst, wie du deinen demenzkranken Vater begleitest bis zum Schluss. Und das geht schon sehr nahe. Es hat immer diesen authentischen, witzigen Bettina-Tietjen-Ton, den plauderigen, den wir jetzt auch erleben, sowas Schnörkelloses dabei. Und das, glaube ich, ist so wichtig, weil Demenz so ein Thema ist, dem wir uns ganz ungern stellen. Was hättest du vor dieser Zeit mit deinem Vater gern über das Thema gewusst?
Also ich hätte auf jeden Fall gerne mehr gewusst, woran man es erkennt, also weil wir das ja am Anfang gar nicht als Demenz erkannt haben. Das ging ja schon viel früher los, als wir nur dachten, der ist ein bisschen komisch, der war immer komisch, unser ja. Vater, und jetzt wird er noch merkwürdiger im Alter, haben wir gedacht. Aber wenn man die Zeichen erkennt, dann kann man verhält man sich anders. Dann hätten wir uns früher Hilfe geholt, wir wären vielleicht, wir hätten schon so stundenweise Betreuung, oder wir hätten einfach mit ihm auch die Dinge gemacht, die er noch konnte. Hätte man nicht von ihm zu viel erwartet. Man hat einen hohen Anspruch an die Eltern, auch wenn die alt sind. Man möchte immer, dass die so sind, wie sie immer waren. Und wenn jemand dement wird, dann kann der das einfach nicht mehr. Der baut einfach, mein Vater hat also rational dann einfach abgebaut. Das war ein Intellektueller, der war gebildet, mit dem konnte man sich über alles Mögliche unterhalten. Und das ging dann eben irgendwann nicht mehr. Das zu akzeptieren, hätte ich, glaube ich, wenn ich mehr darüber gewusst hätte, wäre mir das und meinen Schwestern auch leichter gefallen. Und auch dieses immer zu versuchen, die Person zurückzuholen, die da mal war, ja, das macht überhaupt keinen Sinn, weil die ist da nicht mehr. Das ist zwar derselbe Mensch, aber er ist anders und man muss auf andere Dinge sich konzentrieren. An meinem Vater habe ich hinterher dann gesungen, Gedichte aufgesagt, er hat gezeichnet, also es ging ganz viel, aber eben nicht das, was früher war. Ne? Und ich glaube, das muss man dann, je mehr man über Demenz weiß, desto schneller versteht man, dass immer dem Alten hinterherhecheln ist Quatsch. Man muss sich auf das einlassen, was ist. Und zwar jeden Tag aufs Neue, weil das ist immer wieder anders bei so einem demenziell veränderten Menschen. Und dann kann man sehr schöne Momente miteinander erleben. Aber das zu erkennen, das braucht natürlich Zeit. Deswegen finde ich auch in der Demenzbetreuung und überhaupt im ganzen Umgang mit Demenz sind die Angehörigen extrem wichtig. Die vergisst man oft. Die Angehörigen sind manchmal nicht gut informiert, die kriegen keine Hilfe, kriegen vielleicht die falsche Hilfe, die haben ein schlechtes Gewissen, die überarbeiten sich, die sind erschöpft bis zum Anschlag, weil sie denken, sie müssen alles alleine schaffen, sie müssen sich kümmern, und dass man das nur bis zum gewissen Grad schafft bei einem Menschen, wo das fortgeschritten ist, das sollte man den Leuten einfach viel früher klar machen, dass sie kein schlechtes Gewissen zu haben brauchen.
Es gibt da so eine Szene, ein Gespräch mit einer anderen Angehörigen, mit einer Tochter, die sagt in dem Buch dann, ich kann es nicht, ich kann nicht meine eigene Mutter füttern. Weil sozusagen das Verhältnis auf den Kopf gestellt ist und der Vater, die Mutter plötzlich eine auch fremde Person ist. Wie war das für dich, sozusagen diese Fremdheit so zu erleben?
Das war auch schwierig, das war ein langer Prozess. Also ich habe es eigentlich dann erst richtig gelernt, als er hier war. Als er dann in dem Altersheim war und ich ihn besucht habe, immer regelmäßig. Und dann habe ich ihn eben, habe ich diese Schwächen ja viel mehr vor Augen gehabt, als wenn in der Zeit, wo ich ihn nur ab und zu gesehen habe. Und das hatte meine Schwester ja eher, diese ganze Anfangsphase, wo es immer schlimmer wird und man weiß nicht, was man machen soll. Ne? Also das lernt man. Man lernt das, damit umzugehen. Und ich fand es schockierend, dass Menschen da auf diesem Demenzwohnbereich nie Besuch bekamen, obwohl die Kinder hatten, Enkelkinder, die kamen einfach nicht, weil die dann gesagt haben, mit dem können wir nichts mehr anfangen, da ist ja nichts mehr. Das stimmt eben nicht. Da ist ganz viel. Man muss sich nur darauf einlassen. Man muss einfach dann die eigenen Ansprüche mal zurückschrauben und sagen, ich bekomme jetzt hier nicht als Tochter, die mit ihrem Vater ein Gespräch über die politischen Entwicklungen in unserem Land führen möchte, sondern ich singe mit ihm, gehe aus mein Herz und suche Freud und fütter ihn, weil er nicht mehr so gut das alleine hinkriegt. Also ich finde, dass die Eltern kümmern sich ja auch sehr viele Jahre um die Kinder, dann kann man sich ja als Kinder auch mal ein bisschen um die Eltern kümmern. Also das finde ich eigentlich selbstverständlich.
Ich glaube, jeder hat ja Angst, dement zu werden und Alzheimer zu bekommen. Wie hat diese Erfahrung mit deinem Vater dich verändert? Ein Blick auf dein eigenes Leben, auf dein eigenes Alter, auf die Zerbrechlichkeit des Lebens
auch? Ja, ich habe viel gelernt. Ich habe sehr viel gelernt über das Leben und auch den Umgang mit dem Tod. Es wird ja auch viel gestorben dann in so einem Altersheim. Da steht, fast jeden Tag stand da eine Kerze, weil wieder jemand verstorben war. Aber es hat mir etwas die Angst genommen, muss ich sagen. Genauso wie meine Hospizschirmherrschaft. Also das nimmt einem eher die Angst, wenn man sich mit diesen Themen offensiv beschäftigt, weil man ja dann sieht, so ist es also. Also wenn man hat ja Angst vor Dingen, die man nicht kennt, ne? Vor dem Diffusen, so, oh, schrecklich, das wird bestimmt alles ganz furchtbar. Aber wenn man schon weiß, wie es werden kann, dann kennt man es immerhin schon mal. Und ich, für mich war das also hilfreich, weil ich auch weiß, was bei meinem Vater ja ganz lustig war, die meisten auf dieser Demenzstation, denen ging es gar nicht schlecht. Die waren gut drauf, die waren immer fröhlich. Mein Vater war immer fröhlich. Es gab auch welche, die sich gehauen haben. Okay, die gab es auch. Aber mein Vater war immer gut drauf. Der war ja viel besser drauf als den ganzen Leben vorher.
Der war ja eher so ein restriktiver Typ. Und der dann plötzlich so enthemmt war.
Ja, der war so emotional, total enthemmt. Der hat Sachen gesagt, der hat geflucht, der hat Sachen gemacht, der hat er sein ganzes Leben lang vorher nicht gemacht. Der hat sich auf einmal selbst Dinge erlaubt, die er sich, glaube ich, immer selbst verboten hatte. Auch mit seinem Glauben, war alles sehr streng. Und das war für mich ganz schön zu sehen, dass es auch anders ging. Also der hat dann so fröhlich laut gesungen und hat dann auch mal Frauen in Ausschnitt gestarrt oder so und hat die Betreuerin gefragt, die Pflegerin, willst du mich heiraten? Sowas. Also es war schon, war ganz lustig zu sehen, wie der sich, wie der so, wie von etwas von ihm abgefallen ist. Und wir haben uns auch in den Arm genommen und so. Das waren Dinge, die kamen dann, also das war dann wieder ein Zugewinn. Ne? Das war, man hat nicht nur was verloren, man hat auch an diesen Menschen Dinge entdeckt, die vorher nicht so da waren oder die nicht sichtbar waren.
Nachzulesen in deinem wunderbaren Buch Unter Tränen gelacht. Und man konnte eben auch, du sagst es, viel lachen, ja, weil du eben auch viel lachen konntest.
Genau, wir haben viel zusammen gelacht. Ich habe gar nicht über ihn gelacht, sondern wir haben zusammen viel Spaß gehabt. So, er hat dann so alberne Witze erzählt aus der Kindheit, aus der Schulzeit. Und da kam immer irgendwie wieder was Neues raus, was ich noch nicht kannte. Und das war einfach, er lachte sich, mein Vater hat sich teilweise wirklich gekringelt. Der hat das nicht rausgekriegt. So lustig fand er das, diese Witze, die er erzählen wollte. Und das war schon lustig. Aber natürlich gab es auch traurige Momente. Deswegen habe ich ja gesagt, Unter Tränen gelacht ist genau das Richtige, weil das so ein bisschen spiegelt, dass dass eben beide Pole so da, beide, so, genau, ja, genau. Da, beides da war.
Eine andere witzige Facette in deinem Leben ist Camping. Also ich muss sagen, ich war immer eher skeptisch bei Camping. Da haben mich mal Freunde mit nach Fehmarn genommen. Eine Nacht, da schwärme ich heute noch von.
Ehrlich?
Mega Lagerfeuer am Strand, toll.
Eine Nacht nur?
Ja, bist da, also.
Das war dein Camping-Erlebnis.
Ich liebe den ja bislang. Ich liebe den schon immer in meinen Ohren. Sie mögen mich nochmal in ihrem Bulli mitnehmen. Was hat dich denn bei Camping so entzündet? Wir haben schon gehört, Bretagne, Jugend, aber danach ging es eigentlich erst richtig los, viel später dann mit deinem Mann.
Genau, also wir sind nach dem Abi, sind wir einmal losgefahren mit Freunden, so mit dem VW-Bus im Zelt, so ins Blaue hinein, das war toll. Das war so auch so eine Initialzündung, das fand ich schon sehr gut, aber dann, weil es eben auch so ein Gefühl von Freiheit gegeben hat. Und dann habe ich aber lange gar nichts mit Camping zu tun gehabt und mein Mann hatte ja einen VW-Bus und war Surfer und ist mit seiner ganzen Clique immer nach Fehmarn, viel nach Fehmarn gefahren, nach Dänemark und so, ne? Und das fand ich gleich toll, also kannte ich nicht so, fand ich cool, diese Bretter da am VW-Bus und so, diese Surfbretter. Und dann habe ich auch mal versucht zu surfen. Ist leider nicht so gut geklappt. Also bin nicht so sportlich. Also die haben sich gekringelt vor Lachen. Und dann habe ich es irgendwann geschafft, tatsächlich mit dem Brett einmal über diesen Teich rüber zu. Und ich fand mich toll. Ich warte ab, jetzt habe ich es raus.
Krass, so, ne?
Und genau. Da war auch nicht viel Wind. Und dann bin ich einmal so rüber und dann musste ich wenden. Und das war's. Das konnte ich nicht. Und dann musste ich dieses Brett den ganzen Weg zurückschleppen, hinter mir herschleppen. Und da habe ich gedacht, nee, das mache ich nie wieder. Also das war nichts für mich. Nein, aber das Campen fand ich gleich toll. So dies immer draußen sein und
aber gerade auf den Plätzen, das war auch Fehmarn allerdings auch so, man ist ja sehr nah an den Menschen. Man hört ja jedes Gespräch im Nachbarbus, jedes Geräusch. Oder?
Ja, ich bin ja gerne mit, also ich bin ja neugierig auf Menschen. Das ist ja mein sozusagen mein USP, ne? Also, nee, ich möchte nur nicht jeden Pups hören aus dem Nachbarzelt. Aber ich finde schon das ganz interessant, Leute zu beobachten auf dem Campingplatz. Also, die beobachten mich ja auch. Also, beim Campen ist ganz interessant. Das ist so eine stillschweigende Übereinkunft. Also, jedenfalls fast immer. Man beobachtet sich, man bekommt schon was mit voneinander. Man grüßt sich natürlich auch, man redet auch mal. Wechselt auch ein paar Worte, aber man lässt sich trotzdem seine Ruhe. Das finde ich das Schöne daran. Weil du so dicht aneinander bist, musst du natürlich dir trotzdem deinen Bereich lassen, wo du machen kannst, was du willst und nicht dich da einmischen, irgendwie einbringen oder jeden Abend mit einem Glas Wein da stehen und sagen, darf ich mich dazusetzen? Also das finde ich ganz schlimm. Also man will nicht mit jedem Camper, wir reisen ja rum, wir sind ja dann andauernd auf neuen Campingplätzen. Ich möchte nicht mit allen Nachbarn immer sofort befreundet sein. Also das verstehe ich nicht unter Camping. Ich finde ein freundliches Miteinander, ist okay und dieses immer draußen sein und weiterfahren und Dinge sehen und Dinge erleben, das finde ich total schön. Und aber die Gemeinschaft finde ich auch schön, weil die Menschen ja sehr unterschiedlich sind auf so einem Platz. Ist ja immer ein Querschnitt durch die Gesellschaft. Du hast ja den Typen im Ein-Mann-Zelt, der mit dem Fahrrad über die Alpen fährt, du hast die mit ihrem hunderttausende teuren Wohnmobil mit einer Garage hinten drin, da steht dann noch ein Mini-Cooper und Hinhänger und Boot dran. Das ist aber alles ein Miteinander. So, man neidet sich auch nichts. Das ist, das finde ich toll.
Ich hatte noch ein zweites Camping-Erlebnis in meiner Studienzeit. Da sind wir wild romantisch ins Auto gestiegen, nachts über die Alpen und haben am Gardasee kampiert.
Ja.
Und dann war aber da nebenan so ein großes Wohnmobil mit Jägerzaun und Satellitenschüssel.
Ja.
Ist das nicht auch so ein bisschen spießig, das Campen?
Was ist spießig? Weißt du, was ist spießig? Ich finde den Begriff spießig schwierig, weil jeder Mensch findet was anderes spießig. Wenn du spießig findest, dass Menschen immer an dieselbe Stelle fahren, immer an denselben Ort, das ist ja wie ein Ferienhaus. Das ist für die dann wie ihr Ferienhaus. Und das möchten die sich natürlich dann hübsch machen. Mhm. Ne, und wollen auch einen Fernsehempfang haben. Und bei uns haben sie neulich mal gesagt, als wir uns irgendwo in Bayern nur eine Nacht irgendwo hinstellen, kam daraus und sagte, entschuldige Frau Tietjen, aber ich habe gerade gestern Ihre Talkshow noch gesehen. Können Sie einen Meter weiter nach links fahren, weil sonst haben wir keinen Empfang mehr hier, ne? Habe ich gesagt, ja, gar kein Problem. Also das ist deren Wochenendhaus. Da habe ich dann auch Verständnis für. Ich campe ganz anders. Wir machen Roadtrips. Wir sind immer unterwegs. Aber wir haben ein Wochenendhaus tatsächlich, ein richtiges kleines Häuschen. Da fahren wir dann auch immer hin. Da ist auch ein Zaun, da ist auch ein Garten. Und warum sollen das Leute nicht haben, die sich eben dann kein ganzes Haus leisten können, sondern haben die halt ihren Wohnwagen. Finde ich völlig okay. Also ich finde, es gibt Spießer in unserer Gesellschaft in allen Bereichen. Die gibt es auch im Luxushotel. Das ist eine innere Haltung. Und diese innere Haltung, die finde ich viel wichtiger als ein Jägerzaun. Also weißt du, was das, die Spießigkeit angeht. Und die merkst du, wenn du mit den Menschen redest. Also ich bin ganz vorsichtig geworden mit Vorurteilen, nur weil so vordergründig Menschen wirken, als wären sie Spießer. Dahinter verbergen sich manchmal Anarchisten und bei denen, die so aussehen, als wären sie Anarchisten, das sind die Spießer dann.
Das also, sind die eigentlich.
Es gibt alles. Es gibt alles.
Tietjen auf Tour heißt das Buch und da gibt es ganz viele Bilder auch, wie man sieht, da sieht man dich mit so einem Gaskocher irgendwas rühren,
ja.
Und so, also wirklich
da habe ich Rührei gemacht, morgens. Wir haben ja einen Campingkocher und wir kochen immer draußen und ja, morgens mache ich dann manchmal Rührei, so, ja. Das habe ich gedacht, gehört da auch irgendwie rein, dass man sieht, dass wir wirklich, wir gehen ja, also wir machen natürlich, bereiten unser Essen dann, wenn es geht, auch selber zu.
Genau, und du hast ganz viele Anekdoten auch beschrieben und gibst auch ganz viele Tipps für Camping-Neulinge. Und du beschreibst zum Beispiel einen Zahnarztbesuch in Italien, der bohrt da rum, du kannst kein Italienisch, er kein Deutsch. Im Hintergrund lief gerade Bello e Impossibile von Gianna Nannini. Und dann, so etwas vergisst man nicht. Und das war wirklich so herzlich schön, genau, ja, in diesem Ton
ein geschrieben. Ein Horrorerlebnis war das, kann ich dir sagen, dieser Zahnarzt. Ich hatte furchtbare Zahnschmerzen und konnte ja kein Italienisch. Und dann habe ich meine Zahnärztin angerufen. Die hat gesagt, du musst einen Kieferchirurgen finden. Und da habe ich gesagt, wie soll ich in diesem Kaff auf Sardinien, gibt's keine Kieferchirurgen. Ja, du musst einen finden, weil das ist ganz viel mit der Wurzel und überhaupt, der muss eine Wurzelspitzenbehandlung machen. Und dann habe ich gesagt, ja toll. Und dann haben die mir irgendwie einen Zahnarzt empfohlen im Nachbardorf und dann bin ich dahin. Und da stand tatsächlich irgendwas auf Italienisch, das hieß Kieferchirurg. Der war tatsächlich Kieferchirurg und der konnte aber kein Deutsch, kein Englisch, kein Französisch, gar nichts. Und ich kein Italienisch. Und wir mussten uns ja irgendwie verständigen. Und das war so ein bisschen schmuddelige Praxis. Und der hat dann gebohrt, im Hintergrund lief das Radio Gianna Nannini und er telefonierte. Alles gleichzeitig. Und bohrte beim... Ich habe gedacht, ich überlebe das. Ich dachte, ich überlebe das nicht. Aber er hat es tatsächlich gut gemacht. Er hat es hingekriegt, ja.
Bettina, wir haben im Podcast einen Fragebogen, den jeder Gast bekommt. Die erste Frage lautet, wenn du Königin von Hamburg wärst, du hättest alle Macht, was würdest du als allererstes ändern? Also was stört dich in dieser Stadt? Was würdest du ändern?
Also ich würde diese Baustellen, ich würde die Baustellen abschaffen. Vor allen Dingen würde ich, nichts gegen die Planer, ist bestimmt kein leichter Job, aber ich würde doch versuchen, nicht überall gleichzeitig Baustellen einzurichten, dass vielleicht geht das Stadtteil für Stadtteil oder mal eine kleine Pause dazwischen, dass man jedenfalls noch irgendwie vorwärts kommt, ohne diese rot-weißen, ich kann keine Baken mehr sehen, diese rot-weißen Baken, die ganze Stadt ist voll davon, also das würde ich ändern.
Wo denkst du, mehr Hamburg geht nicht. Gibt es einen Ort, gibt es eine Situation, wo ist, kommt Hamburg in besonderer Weise zu sich selbst?
Also ich finde schon diese Fahrt, ich habe es ja eben schon mal, glaube ich, nee, ich habe es von einer anderen, wenn man rausfährt aus dem Elbtunnel, wenn man reinfährt auf der A7, ich fahre ja nun zum NDR immer, also den Stau mal außen vor gelassen. Wenn man reinfährt, links der Burchardkai, geradeaus guckst du auf die Kulisse, siehst ja die Elfi, du siehst, wenn da ein Kreuzfahrtschiff liegt, so, du hast so eine interessante Mischung aus Industrie, aus Containerhafen und Hamburger Wahrzeichen. Das ist schon, da habe ich immer wieder so ein Gefühl, denke, ach, Hamburg ist doch eine geile Stadt irgendwie. Finde ich toll. Das ist für mich Hamburg.
Was würdest du gern mal in Hamburg machen, was du noch nie gemacht hast? Gibt's da was?
Was ich noch nie gemacht habe. Und es sollte aber Hamburg sein.
Ja.
Auch vielleicht so ein Schiff steuern. Ich würde gerne mal ich durfte schon mal an die U1, da durfte ich schon mal vorne an diesem Hebel sitzen.
Ja.
Fand ich ganz interessant. Sowas auf dem Schiff würde ich gerne mal. So ein Schiff, oh Gott, da ist ja gerade eins verunglückt. Das scheint ja doch schwierig zu sein. Das ist vielleicht gar nicht so eine, vielleicht gar nicht so eine gute Idee. Aber das habe ich noch nie gemacht. Wir haben so ein kleines Schlauchboot, da habe ich mich schon nicht getraut, das zu steuern. Das könnte ich mir ganz reizvoll vorstellen.
Wir versuchen einen Kontakt zur Hadak herzustellen.
Oh Gott, nee, nicht. Es war blanke Theorie jetzt, einfach nur so.
Bettina, welche neuen Pläne hast du? Du hast schon gesagt, du willst jetzt im Fernsehen eigentlich weniger machen, aber es kommt mehr dazu. Wir haben schon gehört, Campingbuch. Was brennt dir noch unter den Nägeln?
Ja, also im Fernsehen kommt momentan eigentlich gar nicht so viel Neues dazu, weil ich bin schon wirklich ausgelastet. Ich mache auch eine Kochsendung mit Zora Klipp. Wir haben ja noch dieses Kochstudio, was ich früher mit Rainer Sass gemacht habe. Da machen wir auch 8 Sendungen im Jahr. Also was ich aber mache, ist ein Podcast. Ich mache jetzt zum ersten Mal auch einen, also es hat noch nicht begonnen, aber ist schon in den Endzügen der Planung. Und zwar einen Camping-Podcast. Ganz originell, mal was ganz anderes. Es gibt tatsächlich noch keinen Camping-Podcast. Ich wollte immer schon einen Podcast machen, weil ich wahnsinnig gern auch Radio gemacht habe. Ja. Diese Sendung Tietje Talk habe ich ja geliebt, 12 Jahre lang.
Bei NDR 2.
Und ich habe immer gedacht, Podcast würde ich eigentlich ganz gern mal machen, mal wieder so Radio. Ich finde, man ist doch wenn keine Kamera dabei ist, reden die Menschen doch nochmal ein bisschen anders. Ja. Also man ist doch ein bisschen, also mir ist es eigentlich egal, ob da eine Kamera ist, aber vielen anderen eben nicht. Ne? Ja. Und deswegen mag ich das ganz gern, dieses Hörfunkgespräch. Und ich dachte, Camping, es gibt viele Prominente, die campen, es gibt viele spannende Menschen, die Abenteuer erleben, Frauen, die alleine quer durch Kasachstan reisen oder Leute, die auf Berge steigen, da oben ihr Zelt aufschlagen. Es gibt so viel spannende Campingerlebnisse, über die man reden kann. Und da dachte ich, das ist vielleicht eine ganz gute Idee und das probiere ich jetzt mal.
Das klingt ein Plan, den abonnieren wir, den hören wir, über den sprechen wir beim nächsten Mal. Die Bücher Unter Tränen gelacht und Früher war ich auch mal jung und Tietjen auf Tour sind wunderbar geschrieben. Es gibt Bilder aus dem Familienalbum. Es ist witzig, es ist rührend, es ist authentisch. Es ist einfach Bettina Tietjen. Und die Bücher sind alle im Piper Verlag erschienen.
Genau.
Das war viel Hamburg für heute. Vielen Dank, Bettina. Das war mega.
Ja,
das
hat mir sehr großen Spaß gemacht. Dankeschön.
Genau. Dieses Gespräch und alle anderen Begegnungen mit Rolf Zuckowski, mit Wolf Biermann, mit Alexander Klavs, mit Mary Rose und, gibt es in der ARD Audiothek. Am besten abonnieren Sie das Ganze, dann verpassen Sie keine Folge mehr. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Vielen Dank, lieber Daniel. Tschüss.
Hallo, ich bin Gundi Schulze.
Herzlich willkommen im Zirkus Roncalli.
Im Podcast Zirkusträumer erzähle ich euch die Geschichte des Zirkus Roncalli.
Man erfüllt sich natürlich immer wieder Träume, aber was hätte ich denn gern?
Dieser Zirkusträumer ist Bernhard Paul. Zirkusdirektor, Geschäftsmann, Clown. Und ein Mann mit erstaunlichem Durchhaltevermögen.
Zirkus ist Theater des Volkes und ist für jeden da. Zirkus ist von Kind bis zur Großmutter, vom Intellektuellen bis zum Fabriksarbeiter. Also für jeden, also auch für Kinder. Und deswegen überhaupt nicht schwerer verständlich wie für Erwachsene.
Er hat als Kind davon geträumt, zum Zirkus zu gehen. Weil er mit dem Zirkus, der in seinem österreichischen Heimatdorf gastierte, nicht mitreisen konnte, gründete er seinen eigenen Zirkus. Es ist die Geschichte vom Scheitern und Wiederaufstehen, von einem Familienunternehmen, vom Aufwachsen zwischen Ponys und Clowns. Und es geht um die Frage, was ist mit Leidenschaft alles möglich?
Nach wie vor liebe ich die Clowns und die Spaßmacher.
Und was ist der Preis? Mehr von Bernhard Pauls Zirkusreise, von Macht und Magie der Manege, hört ihr in Zirkusträumer Ron Kalli in der ARD Audiothek.